Sie hören den Rasenfunk.
Eigentlich wollte niemand raus nach 90, aber gefühlt musste praktisch jeder raus. Beeindruckend, dass Julian 120 spielen konnte bei der Intensität. Wir hatten die letzten zwei Tage Manu mit gewissen physischen Problemen, also auch da eine Einschränkung in der Spielzeit. Dann einige Spieler mit Krämpfen, die junge Spieler auch, und ja, darum auch Kompliment für diese Willensleistung.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Eine Willensleistung hat Borussia Mönchengladbach ins Viertelfinale des DFB-Pokals gebracht, und das ist jetzt gar nicht so untypisch für ein etwas neues Gesicht bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben am letzten Bundesligaspieltag, ihr habt es ja vielleicht gehört, in der Folge mit Sebastian Kneißl und Felix Haselsteiner auch schon drüber gesprochen, dass sich da anscheinend etwas bewegt hat bei der Borussia. Wieso, warum, weshalb ist dafür nur Seoane zuständig oder wen kann man dafür mit Lob überschütten? All das wollen wir jetzt klären, und wir wollen auch die Frage klären, ist wirklich alles so toll, wie es vielleicht gerade aktuell am Mittwoch nach eben dem Achtelfinalspiel, das man gewonnen hat, gegen Wolfsburg aussieht. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer auf mastodon.social und bei Blue Sky. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer gibt es hier jetzt eine Folge zu einem Verein. Wir haben auch schon eine zum SC Freiburg aufgenommen, wir haben eine Spieltagsanalyse aufgenommen, also wenn ihr diesen Feed hier noch nicht abonniert habt und euch für die Bundesliga interessiert, dann tut das mal bitte, denn dann hört ihr auch Stimmen wie seine. Yannick Sorgatz ist hier, alter Vertrauter des Rasenfunks. Inzwischen ist er Chefreporter bei der Rheinischen Post. Ihr hört ihm auch im Fohlenfutter-Podcast. Da gibt es all das, was wir hier machen, nochmal ausführlicher und tiefgehender und regelmäßig nur Borussia Mönchengladbach. Hallo Yannick, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, Herr Max, danke für die Einladung.
Wie immer sehr gerne. Bist du denn überhaupt sendefähig? Es war gestern ein langer Abend für dich.
Ja, lang und kalt. Also ich weiß nicht, beides in der Kombi war nicht so gut. Ich glaube, im Januar war ich da, da war meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Mhm. Aber es geht. Ich habe dir vorhin schon geschrieben, ich bin Aufnahme- und Spielfit, wie man als Fußballer sagt. Deswegen, ja, alles gut. Es war halt ein langer Abend und eine kurze Nacht.
Hättest du auch ausgewechselt werden müssen eigentlich nach Ende der regulären Spielzeit?
Ja, bestimmt.
Krämpfe im Scrollfinger.
Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich eher in Gladbachs Kader Marvin Friedrich und würde sowieso nur eingewechselt werden, deswegen.
Aha, okay, ja, interessanter Punkt. Aber dann lass doch mal, also wir nehmen jetzt eben am Tag nach diesem DFB-Pokal-Achtelfinale auf. Lass mal kurz bei dem Spiel bleiben. Wir müssen jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen, aber was sagt es denn aus, dass Gladbach dieses Spiel gewonnen hat? Auf der einen Seite Willensleistung, hat Gerardo Seoane gesagt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt ein bisschen ketzerisch dann ergänzen, glücklicher Sieg, weil eigentlich musste es ja Wolfsburg 3-0, 4-0 irgendwie fertig gemacht haben vorher. Wo auf dieser Skala der Extreme bewegst du dich?
Ah, ja, natürlich, dass es der Pokal war, lässt einen ein bisschen gnädiger natürlich irgendwie damit umgehen, was so die Analyse auch angeht. Da kann ich dann auch die Spieler und die Verantwortlichen verstehen. Also ganz klar hätte Wolfsburg es nüchtern gesehen mehr verdient gehabt, weil sie einfach auch diese Riesenchancen hatten Ende der regulären Spielzeit, weil sie in der Verlängerung die letzten 10 Minuten eigentlich nur um den Gladbacher Strafraum rumgespielt haben. Abgesehen davon fand ich, war es jetzt aber nicht so klar. Also es ist jetzt nicht so, dass Gladbach sich wirklich entschuldigen muss. Und ich habe das in der ARD gesehen, als Klaus Lufen Gerardo Seoane fragte, ob er sich überhaupt freuen kann über so ein Weiterkommen, wo ich so dachte, ja, also ich glaube, die Antwort kann man sich denken. Wir werden ja gleich viel darüber sprechen, welche wirklich neuen Zutaten dann auch gestern wieder zu sehen waren, was Gladbach wirklich die letzten Jahre gar nicht ausgezeichnet hat. Und ich würde sagen, ein Spiel dann so zu gewinnen, ist eingeordnet in diese Gesamtentwicklung wirklich wertvoller, als Wolfsburg 3-0 an die Wand zu spielen aktuell, weil es eben so untypisch ist für das, was wir so lange von Gladbach gesehen haben, auch unter diesen Umständen halt. Man muss das ja auch wirklich sagen, wer da alles fehlte, wer angeschlagen war auf der letzten Rille. Und trotzdem werden dann eben Florian Neuhaus, Kone eingewechselt, Ngumu, Hack, und hinten hat man dann noch Marvin Friedrich auf der Bank, als Elvedi nicht mehr konnte. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt nach diesem Kaderumbruch. Deswegen, ja, kein spielerisches Glanzstück, ganz klar. Aber ich glaube, entschuldigen muss man sich überhaupt nicht.
Das ja sowieso nicht. Aber warum ist das eigentlich so, dass andere Vereine ewig nach Torhütern suchen und in Gladbach spielen sogar 3 gute? Ich meine, man verliert Jan Sommer. Dann ersetzt man den durch Omlin, der schon sehr, sehr gut hält. Dann muss zwischendurch Olschowski ran, der das sehr gut macht. Dann, der hat einfach ein bisschen Pech mit Verletzungen, muss man sagen. Und jetzt haben wir Nikolas, der gestern alles hält. Was? Also ist das der Fokus des Scoutings von Borussia Mönchengladbach? Woran liegt das?
Du kannst ja noch einen draufsetzen. Bei der deutschen Nationalmannschaft waren zuletzt zwei in Gladbach ausgebildete Torhüter in Ter Stegen und Blaswig, die wirklich auch beide, wie man immer sagt, aus der Region kommen, vom Niederrhein. Und ja, das ist eine wirklich sehr gute Torwartschule, gut gescoutet, das kann man sagen. Uwe Kamps hat das ja lange gemacht, hat dann den Stab jetzt zu übergeben. Zuerst war Steffen Krebs der Torwarttrainer, der jetzt beim VfB ist, und jetzt eben Fabian Otte, der wirklich, sagt er selbst, sagen alle, ein absoluter Freak ist in seinem Terrain, und ist ja jetzt sogar Torwarttrainer der USA, in den Länderspielpausen, und führt sie da zur Copa America. Ja, das ist ein super Gesamtpaket, und Moritz Nikolas hätte ich nicht gedacht, hätte er glaube ich auch nicht gedacht, dass er nochmal diesen Weg geht, aber er pariert sich ja inzwischen in Richtung Luxusproblem, dass das echt interessant wird, was Seoane macht, wenn Omlin dann wieder fit ist Anfang des Jahres.
Mhm. Aber habe ich das jetzt richtig gehört? Fabian Otte ist quasi im ersten Leben Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach und im zweiten Leben in den Länderspielpausen ist er bei den USA und ist da im Staff.
Ja, er setzt sich jetzt immer mit Joe Skelly ins Flugzeug in den Länderspielpausen und ist da jetzt wirklich offizieller Torwarttrainer der USA. Ich glaube auch mit der Perspektive Richtung WM 26 und spannender Nebenjob auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall, das hatte ich noch gar nicht gehört. Da sieht man mal, die Länderspielpausenbelastung, die betrifft jetzt anscheinend auch Coaching-Staff. Das heißt, da hätte man ja Gordy Herbert vom Basketballverband, den hätte man ja dann doch einfach Toulouse trainieren lassen können. So eine Doppelbelastung scheint ja dann doch zu gehen. Ja, aber eben. Ja. Dann lass doch mal ein bisschen größer blicken auf diese Saison bisher. Du hast schon gesagt, ein paar neue Dinge waren zu sehen. Ich werfe dir jetzt einfach mal so ein paar Stichworte hin und dann sagst du mir, ob das schon so quasi in die richtige Richtung geht. Eins zum Beispiel ist, und da weiß ich, dass gerade Gladbach-Fans, ist diese Statistik so wichtig wie ansonsten nur Frank Schmidt in Heidenheim. Die Laufstatistik. Gladbach ist nicht mehr die laufschwächste Team dieser Liga. Seoane, er schafft einfach alles.
Ja, ist tatsächlich ein Erfolg, der dann eben auch eine Aussagekraft hat. Ich weiß, Laufstatistik eigentlich sonst in vielen Fällen total egal, aber es ist über Jahre eben in Gladbach auch so gewesen, dass das korrelierte und dann vielleicht auch einen kausalen Zusammenhang gab mit den Ergebnissen. Marco Rose hat das schon immer gesagt, als es ja gut lief, aber auch da war es dann, wenn es mal ein Spiel nicht so gut lief, stimmte die Laufleistung nicht, stimmte die Intensität nicht. Das ist jetzt ein Mosaikstein, aber es steht halt auch dafür, dass die jetzt in der Lage sind, eine Woche nach der anderen 120 Kilometer abzureißen, während das in den vergangenen Jahren echt so eine Leuchtturmzahl war, wo die Gladbach die Glocken läuteten im Prinzip, wenn man mal 120 Kilometer geschafft hat. Ja, hat natürlich auch viel mit dem Kaderumbau zu tun, über den wir ja noch expliziter sprechen werden. Aber ja, kann man sicherlich auch mitnehmen als einen der Punkte, die für dieses neue Gesicht stehen.
Und damit es nicht ganz sich jetzt nur an dieser Zahl aufhängt, die ja erstmal wirklich einfach nur eine Zahl ist, meine Beobachtung wäre noch dazu ergänzend, dass Gladbach relativ schlau läuft. Also, weil es gibt immer noch die Phasen vom, in Anführungszeichen, alten Gladbach, dass man passiv ist, dass man sich tief fallen lässt, manchmal auch zu tief. Also zum Beispiel im Spiel, das man jetzt gewonnen hat gegen Hoffenheim, da gab es so eine Phase nach dem 1:1, wo man so ganz tief im 5-3-2 in der eigenen Hälfte stand, wo ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt schon ein bisschen zu oft gesehen, auch wenn nicht immer mit einer Fünferkette, aber das kenne ich so ein bisschen von Gladbach. Aber ich finde, dass es inzwischen eigentlich kaum ein Spiel mehr gibt, ich kann mich gerade an gar keins erinnern aus dem Stand, wo es nur solche passiven Phasen gibt, sondern es gibt immer auch wieder ein hohes Anlaufen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Konter. Das ist, glaube ich, auch was gerade sehr gut funktioniert, nicht nur jetzt im DFB-Pokal. Also hat sich das vielleicht auch so ein bisschen verändert, dass es einen anderen Rhythmus in Spielen gibt, und zwar im Positiven, dass es zusätzlich zu diesen etwas ruhigeren Phasen immer auch eine Phase gibt, in der man eben hohe Intensität hat, den Gegner stresst und da auch eigentlich das ganz gut auch steuern kann.
Die Entwicklung ist auf jeden Fall da, ist eher noch eine jüngere Entwicklung unter Seoane, würde ich sagen. Ich kann mich da an das Spiel in Freiburg erinnern, als man ja 3-1 geführt hat und fast unmittelbar danach sich so hat fallen lassen, wie du es gerade geäußert hast. Das ist auch das einzige Spiel, wo ich bislang sagen würde, da hat sich Gerardo Seoane vielleicht nicht vercoacht, aber verwechselt, weil er wirklich immer defensiver wurde und irgendwie jeder wusste, was passiert, dass es dann Elfmeter in der Nachspielzeit war, war sehr unglücklich. Aber seitdem gab es jetzt auch schon wieder Momente, ich fand das markant gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag, wo es anders aussah. Nach dem 2-1 hat man sich eben nicht so tief fallen lassen. Da hat er auch durchaus offensiv gewechselt und da gab es echt Szenen im Gegenpressing, wo sich Kone, Netz, also auf den Gegner gestürzt haben, wie man es in Gladbach auch ganz lange nicht kannte, den Ball erobert haben, es dann Entlastung gab, man ist mal in der Lage, sich sprichwörtlich an der Eckfahne da vorne einzubuddeln, das gab es ja auch nicht. Also auch eine positive Entwicklung und das können wir, glaube ich, an ganz vielen Stellen fortsetzen, dass immer so kleine Entwicklungen sind, auch von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Also da ist nichts jetzt in der Vorbereitung alles entstanden und es macht plötzlich Klick oder es ist jetzt irgendwie der große Durchbruch, ne, wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt in allen Belangen, sondern nee, wirklich diese stete Entwicklung, dieses Lernen aus Fehlern vor allen Dingen aus, was ja auch für eine so junge Mannschaft, wie Borussia jetzt ist, wichtig ist. So würde ich den Weg schon sehr prägnant beschreiben, dass es wirklich diese steten Schritte sind.
Mhm. Und es spiegelt sich ja auch so ein bisschen im Saisonverlauf. Also wir sprechen jetzt über eine Borussia, die liegt auf Rang 10 mit 16 Punkten. Den Tabellenplatz muss man noch nicht überbewerten, weil das ist einfach so ein Block an Teams, die sich da innerhalb von weniger Punkte ballen. Alles ab Rang 6 ist damit drin. Also im Bestfall kann man quasi bis hoch auf 6 kommen und im schlechtesten Fall fällt man in die Riege der Teams, die quasi vor denen, die richtig im Abstiegskampf stecken, sind. Und das ist aber quasi die Veränderung zum Saisonanfang, weil da stand eben Gladbach schon weiter hinten drin und da war es ja auch gar nicht so unkritisch zwischendurch mal, einfach von der Konstellation in der Tabelle her. Und das hatte ja mit wilden Auswärtsspielen zu tun, also 4-4 in Augsburg, 3-3 in Darmstadt und dann aber auch mit Spielplan-Pech. Haben, glaube ich, auch alle damals thematisiert. 3 Heimspiele zwar, aber gegen Leverkusen, Bayern und Rasenballsport Leipzig. Das ist jetzt wirklich undankbar. Und dementsprechend schlecht war der Start auch. 2 Punkte aus 5 Spielen. Jetzt ein bisschen im Rückblick. Jetzt haben wir ja quasi Gladbach gegen mehr Gegner gesehen. War es wirklich einfach nur das Pech des Spielplans, dass man da sehr, sehr starke Gegner in den Heimspielen hatte? Oder haben vielleicht auch, weil du hast ja gerade auch schon so angedeutet, dass es eine Entwicklung innerhalb der Saison gab, ist das vielleicht sogar wichtiger, dass man jetzt eben besser dasteht und vor allem jetzt nicht mehr erstmal auf den Relegationsplatz gucken muss, den Abstand dahin?
Ja, du hast gesagt, man sollte die Platzierung nicht überbewerten. Ich finde fast, dass man sogar die Punktzahl gar nicht so richtig bewerten kann, weil 16 aus 13 ist ja eigentlich ein Start, der wirklich schlecht ist für das, was Gladbach so über 12 Jahre jetzt gemacht hat. Selbst in vergangenen Jahren stand man da besser da. Man ist jetzt gerade so dabei. Nächstes Wochenende könnte man die Farke-Saison einholen zum ersten Mal sozusagen.
Krass, okay.
Also man ist da wirklich hinterher. Das hat mit dem Startprogramm zu tun, was sich eben ja aber auch verstärkt hat, dadurch, dass es einfach so viele neue zu integrieren gab, dass Borussias Vorbereitung jetzt auch nicht vom Glück gesegnet war, was Verletzungen angeht, dass Manu Kone eigentlich, ja, so richtig im Rhythmus ist er immer noch nicht, nach seiner langen Verletzung im Sommer, dass der Stammtorwart dann ausfällt und Chris Kramer die ganze Vorbereitung verpasst und immer wieder kleine Dinger gab, also das alles, also diese Herausforderung hat das Startprogramm dann verstärkt noch. Ich finde, man sieht Gladbachs Entwicklung auch ganz gut, wenn man immer so diese 5 Spiele-Formtabelle nimmt. Da ist man natürlich total schlecht gestartet mit 2 aus 5, wie du gesagt hast. Jetzt steht man bei 10. Und das ist wirklich, du kannst das wie so eine Linie, eine Trendlinie zeichnen, nach oben gegangen. Fast ohne Rückschläge. Und das entspricht eben auch dem, was man sieht bei Borussia, was sich entwickelt. Und ja, irgendwann muss man halt gegen jede Mannschaft spielen. Das ist jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein. Ich glaube, die Eintracht erlebt jetzt gerade das Gegenteil. Ne? Die haben in den nächsten 4 Spielen Bayern, Leipzig und Leverkusen und Gladbach dazu noch als scheinbar leichtestes Spiel. Das werden wir dann sehen. Ja, das wäscht sich jetzt gerade so ein bisschen raus. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, wann der Punkt ist, wo man sagt, jetzt guckt man auch auf Platzierungen und auf Punkte. Wahrscheinlich Weihnachten so das erste Mal richtig. Aber was gerade in Gladbach zählt, ist das, was Roland Wirkus und Co. rauf und runter immer den Prozess nennen. man kann es eigentlich schon nicht mehr hören, aber man kann ihn auch schwer widersprechen, dass es nun mal ein wirklicher Prozess gerade ist. Entwicklung in so vielen Belangen und so viele Punkte, auf die man achtet. Ne? Wir haben jetzt auch schon verschiedene genannt. Deswegen ist wirklich diese Linie, die ich gerade skizziert habe, wenn man die so verfolgt und wie die dann jetzt weitergeht, das ist so, glaube ich, ein ganz gutes Indiz dafür, wie es wirklich läuft.
Mhm. Ja gut, und ich meine, wenn du sagst, vielleicht kann man so an Weihnachten oder in der Winterpause mal auf Punkte und Platzierung gucken, dann hat man ja die erste Aufgabe schon mal geschafft, denn das ist ja ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn man nicht unten drin hängt. Wenn du der erste FC Köln bist, wo quasi ein Sieg den Unterschied macht zwischen, also wo du dein ein Drittel deiner Punkte mit einem Sieg holen kannst in Darmstadt, dann musst du auf die Punkte gucken und zwar auch schon an Spieltag 13, aber wenn du eben so dastehst wie Gladbach, dass man eben 7 Punkte zum Relegationsplatz hat, 4 Punkte zum Europapokal oben, dann kann man eben wirklich sich zurücklehnen und sagen, okay, wir können uns das leisten, da erst im Winter drauf zu gucken. Aber weil du das jetzt schon 2-3 Mal hast fallen lassen und weil das auch die Bewertung von Gladbach vor der Saison schwer gemacht hat für Menschen wie mich, die nicht so nah dran sind, die einfach nur lesen, was da passiert ist. Es gab einen großen Umbruch und zwar hin zum neuen Trainer Seoane und aber auch im Kader. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Blick auf die Spieler, die da gekommen sind. Was ist da passiert in diesem Sommer und wie würdest du es jetzt mit der Erfahrung von 13 plus 3 Pflichtspielen, ich glaube 16 Pflichtspiele müssten es jetzt gewesen sein, bewerten?
Es ist ja wirklich der größte Umbruch, den Gladbach erlebt hat seit dem Wiederaufstieg 2008. Also wirklich, wenn du die Stammspieler nimmst, die allein gegangen sind, auch Spieler, die ja, wie viele Jahre die da waren, welche Zeit die geprägt haben. Es ist jetzt wirklich der Sommer gewesen, indem man dann wirklich auch jetzt mal aufhören musste, so auf früher zu schauen oder auf früher, ist gar nicht so lange her, auf Champions League unter Marco Rose oder alles, was davor war, weil wirklich die prägenden Figuren dieser Zeit dann jetzt alle weg waren. Gladbach hat ja binnen 2 Jahren Jan Sommer, Matthias Ginter, Dennis Zakaria, Rami Benzebaini, Jonas Hofmann, Lars Stindl, Marcus Thuram verloren und Brel Embolo. Die sind alle innerhalb von 2 Jahren gegangen. Das ist wirklich die Kernmannschaft, die unter Marco Rose die Champions League erreicht hat und da das Achtelfinale. Die waren alle weg und man ist dann bei der Suche nach Ersatz andere Wege gegangen. Man hat nicht probiert, einfach 1:1 die gleichen Leute zu holen. Das hat ja so bei Omlin schon ein bisschen angefangen, der deutlich größer ist als Sommer, auch wenn natürlich dieses Thema auch ein bisschen zu sehr rauf und runter geritten ist. Aber er verändert natürlich sein Spiel schon. Und man sieht das, diesen neuen Weg ganz gut an Franck Honorat, der als Hofmann-Ersatz kam, der jetzt auch da rechts spielt, jetzt neuerdings eigentlich immer auf der Schiene, aber ja wirklich kein Jonas Hofmann ist. Der ist ein sehr vertikaler Spieler, ist nicht so ins Kombinationsspiel vielleicht eingebunden, hat aber ja, was Expected Assists und Torschussvorlagen in Europa angeht, echt super Werte, ist extrem schnell, ist vor allen Dingen auch ausdauernd. Also er hatte, glaube ich, die zweitmeisten Sprints in der Ligue 1 in Frankreich. Und er steht eben also sehr exemplarisch dafür, wie man es dann anders angeht. Auch bei Marcus Thuram, da hat man nicht probiert, so einen gleichen Typ zu holen, sondern hat jetzt wirklich zwei richtige Stoßstürmer geholt. Thuram ist ja eher so ausgewichen von der linken Seite ins Zentrum. Und Jordan ist ja wirklich der klassischste Mittelstürmer, den man in Gladbach, weiß nicht, seit Ari van Lent oder so hatte. der da mal Bälle fasst. Also andere sollten es probieren, wie Luc de Jong, es hat nicht funktioniert. Komplett andere Wege. Max Wöber ist jetzt auch nicht, also er kann das ab und zu, aber der wird jetzt auch nicht zuerst mit Vertikalbällen und irgendwie progressivem Spiel assoziiert. Da geht's wirklich auch eher ums Wegverteidigen. Allein dieses Wort hat es, glaube ich, auch lange nicht gegeben in Gladbach. Und deswegen hat man da wirklich viele andere Akzente gesetzt, plus so in der zweiten Reihe der Neuzugänge ja auch viele junge Spieler, Perspektivspieler geholt. Fabio Chiarodia hat jetzt 120 Minuten im Pokal gespielt, zum ersten Mal in der Startelf gestanden. Und ja, unterm Strich, damit auch die Mannschaft ja extrem verjüngt, ist jetzt im Schnitt die zweitjüngste in der Bundesliga nach dem VfB Stuttgart. Man war da eher so Richtung oberes oder je nachdem, wie man sieht, unteres Drittel unterwegs. Ja, und das ist einfach eine wirklich, so muss man es nennen, monumentale Veränderung, gemessen an dem, was man in den letzten Jahren gesehen hat in Gladbach, wo ja wirklich die Fluktuation wahrscheinlich die geringste in der Bundesliga war. Mhm.
Die ja federführend verantwortet wird von Roland Wirkus und Nils Schmadtke spielt dann aber als Sportdirektor sicherlich auch noch eine große Rolle. Auch interessant, dass es jetzt diese Doppelaufgabe gibt, nach die Max Eberl durchaus das eine oder andere Mal gefragt hat und ihm dafür nicht gegeben wurde.
Ja, nee, aber kann man vielleicht sogar kurz noch einhaken. Ist jetzt nicht nur da eine strukturelle Veränderung. Da gab es auch viele, die jetzt, glaube ich, auch die breite Masse nicht so im Auge hatten. Man hat in Guido Streichsbier noch einen Co-Trainer geholt, der nichts mit dem Cheftrainer zu tun tun hat, also einen eigenen sozusagen. Das war früher immer Frank Geideck, der mit jedem Trainer geblieben ist, der jetzt in Leipzig interessanterweise ist bei Marco Rose. Und der ist wirklich explizit auch für die Talente zuständig, für deren Weiterentwicklung. Es gibt sogar eine extra Einheit, wo die Talente jede Woche zusammen trainieren, also von der teilweise U17 bis zur U23 und den Profis, so diese wirklichen Top-Leute. Dann hat man den Chef-Video-Analysten Philipp Schützendorf zum Leiter Entwicklung befördert. Also es gibt auch wirklich ganz neue Stellen in Gladbach, neue Strukturen. Also nicht nur auf dieser Sportdirektor-Geschäftsführer-Position Sport. Und das ist eben auch ein wichtiger Mosaikstein.
Und Guido Streichsbier, der war ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, seit 2014 hat er U-Nationalmannschaften trainiert, also der kommt aus diesem Nachwuchsbereich und das gibt es quasi, das habe ich richtig verstanden, eine Trainingseinheit für alle jungen Spieler und das ist dann egal, ob du Manu Kone bist oder ob du jemand bist, dessen Namen ich jetzt noch
alt.
Achso, der ist schon zu alt dafür.
Es ist auch so ein bisschen so ein Belohnungssystem, wer dann da aus der U19 dabei ist, das sind dann auch Woche für Woche vielleicht die, die gerade eine gute Entwicklung nehmen, die sich irgendwie angeboten haben oder so, also das ist echt so ein Ziel auch für Jugendspieler da dabei sein zu dürfen.
Cool. Sind das öffentliche Trainingseinheiten?
Ja, tatsächlich, ja.
Mega gut. Okay, liebe Gladbach-Fans da draußen, ich möchte regelmäßige Scouting-Berichte haben, bitte, für den Rasenfunk. Das klingt sehr, sehr spannend. Und wie ist jetzt die Aufgabenteilung zwischen Nies Schmadtke und Roland Wirkus? Wie sehr hat man da Einblick?
Er kam ja auch, Nils Schmadtke, um Roland Wirkus kommunikativ ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, wir hatten das im Januar, als ich in der Folge zu Gast war, dass Roland Wirkus jetzt natürlich da sich sehr von Max Eberl unterscheidet, was die Außendarstellung angeht, dass er das auch gar nicht sucht, dieses Rampenlicht. Und also er war jetzt einmal im Doppelpass, glaube ich, wo Max Eberl wahrscheinlich schon 10 Fernsehauftritte in der Zeit gehabt hätte. Dafür ist Nils Schmadtke da. Wie es im Scouting und in der Kaderplanung aussieht, lässt sich noch nicht so ganz aufdröseln, weil da jetzt auch Transfers im Sommer bei waren, wo, glaube ich, selbst Max Eberl schon dran war, Franck Honorat beispielsweise, der war vor 2 Jahren auch schon mal ein Thema. Das wird eher die Zukunft zeigen. Was sich aber verändert hat, ist, dass Nils Schmadtke wirklich einen engen Draht zur Mannschaft hat, also wirklich da auch viel Präsenz zeigt, ist ja auch erst 34 Jahre alt, dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen einfacher als für Roland Wirkus mit Mitte 50 da diesen Draht aufzubauen zur Mannschaft. Ja, es ist einfach eine Verteilung von Verantwortung auf mehr Schultern, das war ja dann in der Endphase Max Eberl ein großes Problem, dass sich da wirklich fast alles auf ihn konzentrierte, dass er ja am Ende sogar abgelehnt hat, dass er eben noch einen an die Seite bekommt, obwohl er das mal ins Spiel gebracht hatte und strukturell hat sich dementsprechend eben auch sehr viel verändert.
Naja, klingt so wie der Klassiker, wenn jemand, der eine starke Machtfülle hatte, aus gutem Grund, also weil er einfach sehr lange gute Arbeit gemacht hat, wenn derjenige einen Verein verlässt oder ein Unternehmen verlässt, dann ist es ja oft so, dass du dann nicht wieder einen starken, mächtigen dorthin installierst, sondern eben sagst, jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen, wie es heutzutage eher ist in Unternehmen, eben diversifizierter auf verschiedene Spezialbereiche auch und man trifft dann die Entscheidung im Team. Wenn sogar der FC Bayern eine Transfer-Taskforce hat.
Da muss es wirklich ein Trend sein, ne?
Ja, genau. Also bei Bayern ist wirklich ein Land der Trendsetter. Das kann ich dir sagen. Was sind das eigentlich für komische Dinge, die bei euch immer stehen, wo sich oben so Rotoren drehen, frage ich mich die ganze Zeit hier in Bayern. Wir kennen das nicht.
Ich wusste jetzt gerade, ja, ich weiß. Aber bei uns im Westen stehen sie an riesigen Löchern in der Erde.
Oh Gott, ja, stimmt. Gut, ist ein anderes Thema. Also da hat ein Umbruch stattgefunden und den gab es ja auch auf der Trainerposition und jetzt quasi zum dritten Mal eigentlich. Also Marco Rose war so der erste Umbruch, obwohl man eigentlich auch mehr Richtung Intensität gehen wollte, mehr Richtung Pressing. Dann kam Daniel Farke, der wollte jetzt wunderbare...
Ja, dann kam Adi Hütter noch, der schon fast Gott. Vergessen. Ne?
Ja, gut, aber ja... Was wollte man mit Adi Hütter? Naja, eigentlich wahrscheinlich schon auch eher auch so Gegenpressing-Fußball, aber was man bekommen hat.
Ja, genau. Man hat sich da ein bisschen verlaufen vielleicht in die Richtung. Ich kann jetzt vielleicht mal diesen Weg, der ist eigentlich ganz interessant nachzuzeichnen. Also bei Marco Rose hieß es ja immer, diese Intensität, Aggressivität, das soll on top kommen, hat Max Eberl immer gesagt. War dann auch so, vielleicht etwas mehr als nur obendrauf, aber war jetzt keine komplette radikale Kehrtwende. Es war halt das, was man bekommt, wenn man Marco Rose holt. Aber es war jetzt auch nicht RB Salzburg 2. Das muss man ja auch sagen. der Kontrast war einfach, glaube ich, groß zu dem, was man vorher unter Dieter Hecking hatte. Es ging ja auch auf, dann ging Marco Rose und man wollte, glaube ich, das dann mit Adi Hütter schon konkret fortsetzen. Ja, Salzburger Schule ebenfalls oder RB-Schule, wie man es eben nennt. Und das war aber ja auch eine Phase, in der es wirklich schon sehr schwierig war. Es war noch Corona, die Eberl-Zeit ging zu Ende. Adi Hütter war da und hat nach 2 Monaten im Prinzip erfahren, dass Max Eberl weg will, der ihm wirklich ja das Blaue vom Himmel versprochen hatte, das nicht halten konnte, weil die Transferperiode wirklich in den Sand gesetzt wurde. Also war das irgendwie auch zum Scheitern verurteilt mit Adi Hütter. Dann stand man nach dessen erster Saison vor der Wahl, okay, zieht man das jetzt vehement durch in der nächsten Transferperiode? Gibt man Adi Hütter seine Spieler, um seinen Stil auch mehr zu implementieren? Aber da war dann schon die Chemie zwischen Spieler und zwischen Mannschaft und Trainer auch so beschädigt, dass man sich halt für die Trennung entschieden hat. Dann hat man hier die eigentliche Kehrtwende gemacht, nämlich Daniel Farke geholt, der wirklich starken Ballbesitz Fußball spielen wollte. Dadurch ist alles sehr träge geworden, es gab keine Weiterentwicklung mehr und was man jetzt gemacht hat mit Seoane, ist ja eigentlich so eine Mischung aus allem. Also ich habe gesagt, Seoane ist irgendwie so pragmatisch, inzwischen würde ich so sagen hyperpragmatisch, weil er einfach, glaube ich, die Dinge nur danach bewertet, was er gerade für am besten hält für diese Mannschaft, welche Möglichkeiten er auch hat. Also da ist irgendwie gar nichts Dogmatisches, was ich bei ihm sehe, dass er irgendwas durchprügelt, dass er irgendeinen Spieler zu etwas machen will, was er vielleicht nicht ist. Deswegen kann man sagen, dass Seoane eigentlich sich punktuell immer das nimmt, was gerade passt. Also da ist dann Rose, Hütter, Hecking, Farke, je nachdem, manchmal in einem Spiel alles auf einmal.
Das sind die Phasen, die ich angesprochen habe.
Genau, das wollte ich sagen. Genau. Und ich glaube, er kann auch gar nicht sagen, ich will konkret dahin, sondern er lässt das auch offen und schaut, welche Entwicklung der Mannschaft am meisten helfen kann, wie sich dann auch die nächste Transferperiode vielleicht entwickelt. Also so ist er auch schon angetreten im Sommer, hat er gar nicht gesagt, das wollen wir auf jeden Fall machen. Klar, gewisse Basics gibt es, aber ja, so entwickeln sich die Dinge wirklich von Woche zu Woche gerade.
Könnte es sein, das ist jetzt eine steile These, ich gebe es zu, aber dass ihm da diese vielen Verletzten, die es ja auch jetzt im Grunde die ganze Zeit schon gibt in dieser Saison, dass das sogar fast ein bisschen ihm geholfen hat, weil es gab immer mal wieder Aufstellungen, wo du, also bei Gladbach konnte man immer ganz gut voraussagen, wie die Startelf aussieht, wenn du einfach quasi Kader minus Verletzte, okay, gut, dann müssen wir jetzt die restlichen einfach mal verteilen und dadurch konnte er auch manche Dinge ausprobieren und die Rolle von manchen Spielern hat sich ja schon verändert. Also zum Beispiel, das ist jetzt zwar ein Detail, glaube ich, dieser Saison, aber für Gladbach vielleicht nicht so unwichtig. Du hast vorhin drüber gesprochen, über die Spieler, die noch wichtig waren unter Marco Rose in der Champions League-Saison und jetzt nicht mehr da sind. Da kann man ja, wenn man will, auch Christoph Kramer mit dazu zählen, der eben einfach jetzt nicht mehr diese Rolle spielt. Der kommt jetzt in den letzten Minuten, um Ergebnis zu halten. Der hat auch schon mal Sturmspitze gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem Spiel.
Ja, das war aber eher so ein Symptom der Probleme der letzten Saison, glaube ich, dass er das getan hat.
Okay, aber kann es sein, also sprich, es hat sich wirklich schon viel verändert bei Gladbach und ich habe das Gefühl, dass auch Seoane sich so rantasten musste und jetzt sind wir ja bei einer Fünferkette gelandet, die schon relativ stabil steht, ganz wichtiges Thema auch für Seoane persönlich, weil in der Historie seiner Vereine waren Gegentore oft ein wichtiges Thema. Und dass ihm das vielleicht sogar auch geholfen hat, dass er eben damit auch begründen konnte. Also Joe Skelly hätte ich jetzt nicht gleich als linken Innenverteidiger aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob Skelly das mal in der Jugend gemacht hat und ich das einfach nicht weiß. Aber es musste halt mal ausprobiert werden.
Wusste ich bis zum Sommer auch nicht. Das hat er sogar in der Vorbereitung das erste Mal ausprobiert. Aber ja, es begann ja schon mit der erwähnten Kone-Verletzung. Die hat ja erst dafür gesorgt. Plus Kramer, der auch verletzt war, dass Rocco Reitz diese Entwicklung nehmen konnte. Wenn da alle da gewesen wären, weiß ich nicht, ob Rocco Reitz diese Möglichkeit gehabt hätte, sich so zu zeigen. Es war ja auch nicht so, Rocco Reitz hat losgelegt in der Vorbereitung und alle waren sich sicher, der bleibt und wird Stammspieler. Also das hat sich ja auch entwickelt. Er ist ja dann auch erst am, ich glaube, 3. Spieltag erstmal in der Startelf gewesen. Das ist ein Beispiel, du hast Skelly genannt, der jetzt rechter Innenverteidiger spielt in der Dreierkette, wo eigentlich ja Wöber, Itakura, Elvedi die designierten Innenverteidiger sind, aber jetzt ist Itakura schon länger verletzt und in der Schlussphase gegen Wolfsburg waren alle drei nicht da. Es mussten Chiarodia, Friedrich und Joe Skelly den verteidigen. Wenn das einer vor der Saison gesagt hätte, dann hätte man auf keinen Fall wird das passieren. Aber genau, deswegen stimmt es auf jeden Fall, was du sagst. Die Umstände haben Seoane dazu gezwungen, sehr viel auszuprobieren. Er die Dreierkette hatte sich schon mal durchgesetzt, dann ist es kurz sogar zur Viererkette zurückgegangen, als Itakura ausgefallen ist. Dann hat sich das mit Skelly irgendwie entwickelt, mit dem rechten Innenverteidiger, der auch nur gespielt hat, weil Friedrich ausgefallen ist, ein Spiel, hat das aber genutzt. Also schon interessante Strömung. In der Vorbereitung dachte jeder, jetzt startet Ngumu durch. Der hat es eigentlich ein bisschen schwierig im 3-5-2, weil er nicht prädestiniert ist für diese Stoßstürmerrolle. Jetzt muss er sie spielen, weil Schwanscherer und Jordan verletzt sind. Also ja, es ist schon interessant. Es ist wirklich so, dass der Kader in der ganzen Breite gebraucht und halt auch genutzt wird.
Und wer sind da für dich die größten Überraschungen? Ich meine, ein paar hast du jetzt schon genannt, aber was hat sich da auch vielleicht in der Statik auf dem Feld verändert? Weil eigentlich von diesen alten Achsen ist wirklich niemand mehr da. Jetzt Hofmann raus, Stindl raus. Ich meine, der Hofmann-Transfer war ja auch noch ein sehr emotionaler, weil der die Leute so kalt erwischt hat, dass Jonas Hofmann jetzt auch noch Borussia Mönchengladbach verlässt. Und hätte ich es jetzt nicht thematisiert, wären wir auch durch diese Sendung gekommen, ohne darüber zu sprechen. Also es zeigt, hat es ja irgendwie gar nicht gebraucht.
Ja, auch das irgendwie eine Chance am Ende gewesen. Ein Spieler, der ja 31 ist, der auf dem Zenit ist und vielleicht auch bald dahinter, dafür noch gutes Geld zu bekommen, einen Nachfolger zu holen, der 4 Jahre jünger ist. Ja, also die Statik ist komplett eine andere. Es war ja auch lange unklar, ob Nico Elvedi bleibt. Der war ja gar nicht integriert am Anfang, ist jetzt dann auch wieder plötzlich total wichtig.
Und spielt so gut, spielt so wie der ganz frühe Elvedi, finde ich.
Ja, gestern da auch einfach sein Tempo ausgespielt, die Dinge abgelaufen, bevor irgendwas passieren konnte. Ja, es ist, also man weiß auch gar nicht, was man sich wünschen würde für Gladbach, dass einfach Wöber, Itakura, Elvedi da durchspielen können und das vielleicht das Beste ist. Oder dass halt so Dinge passieren, damit Chiarodia Spielpraxis bekommt oder Skelly plötzlich eine Rolle erhält. Also ja,
ist doch deswegen einfach, man muss sich Europapokal wünschen. Mit der Mehrfachbelastung kriegst du weiter.
Genau, Conference League könnte der Mannschaft vielleicht helfen. Aber du hast nach den größten Überraschungen gefragt. Da würde ich dann vielleicht zwei nehmen. Zum einen natürlich Rocco Reitz. Ich muss zugeben, das hätte ich nicht mehr gedacht, dass der ein wirklich ja nicht nur ab und zu eingesetzter Bundesligaspieler wird, sondern auch noch ein guter, einer, der der Mannschaft was gibt, wo ich glaube, dass man das gar nicht gesucht hätte auf dem Transfermarkt jetzt. Also man hätte gar keinen Rocco Reitz sich gekauft, aber er ist jetzt halt da und gibt der Mannschaft mit seiner Zweikampfstärke, auch mit seinen Dribblings nach vorne, inzwischen jetzt sogar mit seiner Torgefahr einfach so viel, dass es, wenn ich jetzt am Samstag ans Unionsspiel denke, eigentlich vermuten würde, er könnte mal eine Pause gebrauchen. Aber ich sage, du kannst ihn gar nicht rausnehmen. Er ist einfach so wichtig für die Statik, für diese Mannschaft. Und der zweite ist dann einer, der schon ewig da ist und eigentlich zu dieser, also fast der letzte neben Elvedi ist aus dieser Champions-League-Mannschaft, nämlich Alassane Player, der, ja, was spielt er jetzt? Manchmal spielt er einen klassischen Zehner inzwischen, dann ist er irgendwie eher links, halb links unterwegs, dann ist er doch in der Spitze, also ja auch total schwer zu greifen. Da sagt Ciwane auch, alle Freiheiten, wirklich, der soll einfach das ausleben, was er der Mannschaft geben kann. Und was bei ihm dazugekommen ist, er hat plötzlich Führungsqualitäten. Er ist ja der große Schweiger im Team. Wir hatten im Sommer ein Interview mit ihm. Das war, glaube ich, das erste seit 5 Jahren, das er überhaupt gegeben hat. Und jetzt sieht man ihn auf dem Platz. Du hast diese Phasen angesprochen, wenn Gladbach sich zu weit hinten reindrücken lässt, dass er die Mannschaft anpeitscht und den Ball fordert und sagt, raus hier, keine Ahnung, wir brauchen mal Entlastung oder so. Das war auch in Phasen, in denen er eher mit hängenden Schultern für den Niedergang stand, war das unvorstellbar. Und jetzt ist er da ja auch der älteste Feldspieler inzwischen mit 30 Jahren, der in der Lage ist, fast alleine eine Mannschaft mitzureißen.
Ja, wo man gleichzeitig, das ist so der Klassiker im Sportjournalismus, man kann zu allem Guten dann auch immer was Schlechtes sagen, denn es gab auch manchmal Spiele, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, ist man abhängig von Player. Also quasi jede Offensivaktion hatte er irgendwo seinen Fuß mit drin. Letztlich war es gegen Hoffenheim auch so. Einmal holt er den Elfmeter selber raus und verwandelt ihn und einmal spielt er den Pass vor dem Assist und das ist und der Laufweg und der Pass ist eigentlich das, was dann quasi das 2:1 möglich macht. Also Player darf jetzt gerade nicht ausfallen, oder?
Nee, das ist wirklich der, wo ich sage, wenn der fit ist, spielt er auch immer. Dann gibt es keine Überlegung, ob man mal was anders macht. So, gerade weil man, also die Variante wäre die Umstellung auf 4-3-3. Dann könnte man mit Ngumu und Hack zum Beispiel auf den Flügeln vorne spielen. Nur dann wäre kein Platz für Player. Deswegen ist das eigentlich gerade keine Alternative.
Und dann ist ja auch die Frage, wer ist im Sturmzentrum dann eigentlich fit? Wer kann da vorne drin spielen? Ngumu ist dann quasi Plan C, aber mit Cvancara zum Beispiel hätte man da ja einen klareren Zielspieler und mit Honorar ja auch jemanden, der die Flanken nach innen bringt. Honorar ist für mich so ein Spieler, der steht für mich eigentlich für das aktuelle Gladbach, muss ich sagen. Also wir sprechen jetzt gerade sehr positiv, das liegt aber glaube ich auch daran, dass eben jetzt gerade Sieg gegen Hoffenheim, Sieg im DFB-Pokal, deswegen ist auch gerade alles positiver, als es vielleicht wäre, als wenn wir jetzt vor einer Woche zum Beispiel gesprochen hätten. Und Honorar ist da für mich so ein Beispiel. Manchmal fantastische Standards, ist auch extrem wichtig. Also Gladbach ist auch wieder, Gladbach war doch früher nie nach Standards gefährlich, oder? Ganz lange.
Nee, nur mal temporär, das wirkte aber eher versehentlich. Das, aber jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viele Tore allein nach Ecken es jetzt sind, ja.
Also das hat sich verändert. Und Honorar hat auch gute Flanken aus dem Spiel heraus, super, super Tiefenläufe, aber manchmal hat er auch Defensivmomente, wo er noch falsch steht, wo er gar nicht so wirklich in den Zweikampf reingeht und weil das jetzt andere Gladbacher tun, merkt man das dann auch so im Kontrast. Also der ist für mich eigentlich so in seiner Wankelmütigkeit fast so ein bisschen der aktuelle Zustand der Borussia. An einem guten Tag sehr, sehr gut und dann sieht das auch richtig toll aus, macht Spaß zuzugucken, aber an einem schlechten Tag verlierst du eben auch Spiele, das ist ja auch vorgekommen. Also wir sprechen ja jetzt hier nicht über ein Team, was alles besiegt hat. Ich meine, unter anderem das Derby, kommt natürlich eine rote Karte mit rein, sehr, sehr ungünstig, aber halt ausgerechnet das Derby. Das ist dieses eine Spiel.
Ja, ich habe letzte Woche Darmstadt gegen Köln gesehen, gegen die Gladbach ja beide drei Tore kassiert hat. Der FC hat ja, glaube ich, sonst noch nie zwei geschossen. Also war das einzige Spiel, wo der FC überhaupt zwei geschossen hat. Da hat man sich schon gedacht, oh, wie konnte das denn passieren? Aber ja, das ist eben noch passiert. Das ist dann das, was Roland Wirkus, wenn er den Prozess anspricht, immer als nächstes sagt, dass es auch Rückschläge geben wird. Das ist ja im Prinzip das Ziel, dass sie weniger werden und gerade wenn du Honorar ansprichst, macht ein super Spiel gegen Dortmund in der ersten Halbzeit, aber geht dann natürlich defensiv eine halbe Stunde lang vollkommen unter, sodass es dann 3-2 für Dortmund steht. Ja, und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, wir reden jetzt ja auch nicht davon, dass Gladbach jetzt in irgendeiner Weise durch die Decke geht oder irgendwie jetzt auf dem Weg ist, hier durchzustarten in Richtung, weiß ich nicht, Platz 5 oder 4. Auf gar keinen Fall. Wo das jetzt hinführt, ich habe wirklich keine Ahnung. Also von 7 bis 12 sehe ich da weiterhin auch alles im Rahmen des Möglichen und Wahrscheinlichen. Ich glaube, was es so positiv macht, ist wirklich die Größe dieses Umbruchs, die hinter der Mannschaft liegt, der hinter der Mannschaft liegt, die Erfahrung der vergangenen Jahre und einfach auch diese wirklichen Dinge, die man gar nicht kannte. Also Honorar angesprochen, der hat ja, glaube ich, alleine jetzt schon mehr Flanken geschlagen als die ganze Mannschaft zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison. Dass Gladbach jetzt in der Flankentabelle, ich glaube, zwischenzeitlich Dritter war, was einfach die, ne, das sagt ja nichts über die Qualität aus, aber man war ja immer die Mannschaft mit den wenigsten Flanken, dass man in der Lauftabelle plötzlich Siebter ist und nicht mehr 18. Also man muss so viele Dinge, die sich eingepflanzt hatten, im Kopf neu justieren, wenn man über Gladbach nachdenkt und spricht. Und das ist einfach sehr spannend. Heißt nicht, dass das nachhaltig definitiv klappt, aber es gibt eben vermehrt Hinweise, dass dieses neue Gesicht doch eines ist, das auch Erfolg haben kann. Mhm.
Und welche Härtefälle im Kader gibt es? Also durch Verletzungen ist es ja so, im Grunde konnte jetzt jeder mal spielen. Also wer fit war, der wusste, ich werde spielen. Und manche dann sogar auch von Beginn an im Pokal, wie Chiaro Dia, haben wir ja schon angesprochen. Aber ist Chris Kramer zum Beispiel so jemanden, den wir da nennen muss, den man zwar schon ansieht, dass er in den Minuten, die er spielt, noch der ist, der in seinen guten Tagen war, also sehr intensiv und jubelt sehr exzessiv, wenn dann der Lauf zur Eckfahne dazu geführt hat, dass endlich in der Nachspielzeit auch abgepfiffen wird. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sagen, wenn jetzt mal die Verletzten-Misere sich ein bisschen auf ein Normalmaß zurückschraubt und es wieder Härtefallentscheidungen gibt, dann gibt es ja auch durchaus auch Leute, die feststellen werden, ich sitze vielleicht viel mehr auf der Bank, als ich gedacht hätte.
Ich glaube, Chris Kramer schafft es durch seine mediale Präsenz, das meine ich gar nicht negativ, dass er immer etwas wichtiger erscheint als Spieler noch, als er wirklich ist. Mhm. Ja. Wenn man sich auch seine Einsatzzeit über all die Jahre ansieht, eigentlich seit er überhaupt zurückgekehrt ist aus Leverkusen, war er selten einer der irgendwie Top 5, 6 Spieler, was die Einsatzminuten angeht, obwohl er jetzt keine riesigen Verletzungen hatte. Also es gab immer Phasen, in denen Christoph Kramer wirklich außen vor war. ist dann auch ein Stehaufmännchen, das immer wieder mal eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, man hat aus der vergangenen Saison noch diesen Eindruck, dass er wirklich irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Das war, weil Farke ihn halt dann irgendwie doch, egal wo, immer eingesetzt hat, sei es in der Innenverteidigung oder als Zehner, was ja sogar einmal in einem Spiel gleich, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander passiert ist. Und er ist jetzt 32 und weiß auch, glaube ich, sehr realistisch einzuschätzen, was da noch drin ist. Deswegen würde ich ihn jetzt gar nicht so als Härtefall sehen. Der größte ist wahrscheinlich Florian Neuhaus, der auch dieses Jahr keine große Verletzung bislang hatte, eigentlich immer am Start war, aber ja, irgendwie zu oft das alte Gladbach noch verkörpert. Es ist ärgerlich, weil ich diese Anlagen bei Florian Neuhaus sehe. Ich habe ja gestern mit meiner Kollegin noch drüber gesprochen. Vor ein paar Jahren hätte man ja gedacht, der spielt jetzt heute bei, weiß ich nicht, Arsenal, vielleicht Barcelona, sowas, die Güteklasse. Also das hat man durchaus für möglich gehalten. Und jetzt schafft es nicht, annähernd sich einen Stammplatz in Gladbach zu erkämpfen, obwohl er ja als Vizekapitän, als dritter Kapitän in dem Fall, neuer Zehner, Vertrag verlängert, so eine exponierte Rolle bekommen hat im Sommer auch. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Indiz dafür, dass viele andere Dinge klappen, wenn man gar nicht so angewiesen ist auf Florian Neuhaus, der doch viele Elemente des alten Gladbachs verkörpert. Aber ja, unter den Umständen ist er wahrscheinlich schon der größte Härtefall.
Und wie gefällt dir in dem Fall und auch generell die Kommunikation von Seoane? Weil das ist noch was mir aufgefallen ist, als ich jetzt mal drüber nachgedacht habe. Ich meine, Rasenfunk mache ich jetzt im 10. Jahr und ich würde sagen, seit 5, 6 Jahren gucke ich, naja, also an manchen Spieltagen schaffe ich alle Spieltagspressekonferenzen, aber ein paar gucke ich immer. Das heißt, ich habe eigentlich schon so einen ganz guten Bezug zu den Trainern bekommen. Und als ich da mal so drüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich nochmal aufgefallen, wie weird viele von denen kommuniziert haben. Also Marco Rose, der total locker sein konnte, wenn er gewonnen hat, wenn er verloren hat, hat ihn jede Frage genervt. Manchmal war er aber auch total, hat sich in irgendwelche Monologe ergossen. Adi Hütter, der nicht greifbar war, fand ich das totale Chimäre. Im Nachhinein Daniel Farke, der zwar sehr, sehr ausführlich geantwortet hat, bei dem dann aber einem aufgefallen ist nach der 10., nach der 11., 12. Pressekonferenz, dass es letztlich immer dasselbe ist, was er sagt, egal auf welche Frage, und dann bringt das dann einem ja auch nichts mehr. Und jetzt haben wir Seoane, und da habe ich jetzt ja, um hier den O-Ton rauszusuchen fürs Intro, auch wieder nochmal genauer hingehört und habe auch die letzten paar Spieltage alles von ihm gesehen, der immer, also ich war enttäuscht von der Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt hätte er doch mal was, irgendwas Emotionales sagen können, was ich nehmen kann für dieses Intro. Aber ich wusste eigentlich schon, ja, so ist er ja nicht. Der ist quasi genauso, wie du es vorhin gesagt hast, dieser Hyperpragmatismus, den er in seinen Entscheidungen hat, den verkörpert er nach Niederlagen, nach Siegen, nach Unentschieden. Es ist immer eine gute Analyse, es ist immer eine sehr, sehr ruhige und sachliche Sprache, und er springt auch nicht über jedes Stöckchen, was ihm hingehalten wird. Darauf hat er gar nicht so Lust. Also mit dieser sehr langen Einleitung, wie gefällt dir denn der Auftritt nach außen von Seoane?
Ich fand das gestern in dem vorhin von mir angesprochenen ARD-Interview witzig, wie er dann geantwortet hat auf diese provokante Frage von Klaus Lufen. Er hat gesagt, soll ich jetzt ehrlich antworten oder quasi unehrlich? Dann hat er geantwortet und man hatte keine Ahnung, welche Antwort das war. Also er war natürlich ein bisschen, also ja, fand jetzt die Frage nicht so toll, aber ist dann ja auch keiner, der irgendwie einen dummen Spruch drückt, fängt das aber auch jetzt nicht explizit jovial witzig auf oder so. Also das gibt's ja gar nicht. Er erfüllt ja dann schon in der Kommunikation, glaube ich, viele Klischees, die wir von Schweizern haben, wenn man das so sagen kann. Aber wie ich ihn da wahrnehme, ist einfach wirklich, also Vollprofi durch und durch. Also auch einer, der so viel reflektiert, der sich auch, das hat er uns mal sehr ausführlich erzählt, weiterbildet mit einem Trainer-Coach, auch einem Kommunikationscoach, mit Rollenspielen und so weiter, der wirklich auch, das ist dir vielleicht auch aufgefallen, auf Pressekonferenzen auch immer mal wieder sagt, ja, da müssen wir als Trainerteam vielleicht auch nochmal überlegen, ob das so richtig war. Also wirklich die Dinge aber auch nicht zu Tode reflektiert, sondern einfach, ja, so ein gesundes Maß findet. Wir erleben ihn abseits der Pressekonferenz auch jede Woche in so einer Runde, die so ein Hintergrundgespräch im Prinzip ist, wo dann auch Sachen zitiert werden können nach Autorisierung. Aber das ist eben da der Deal, dass er da dann ein bisschen offener spricht und da blitzt dann auch mal so ein Humor durch, durchaus. Also da lacht er auch mal. Letztens schrieb irgendwer bei Twitter oder in irgendeinem Forum, dass er sich Sorgen macht, Sejuan hätte seit Wochen nicht gelacht, öffentlich. Also das kann ich sagen, da muss sich keiner Gedanken machen. Ja, aber das ist einfach sein Stil und er verliert sich ja auch nie in Antworten. Also seine PKs sind einfach sehr, sehr prägnant. Ich glaube, die sind gerade in Gladbach auch nicht so lang, weil es diese Gespräche dann vorher in der Woche schon gab und irgendwie sind Pressekonferenzen ja auch so eine Inszenierung heutzutage, weil sie immer übertragen werden und eigentlich so ihren eigentlichen Zweck des Erkenntnisgewinns für Journalisten gar nicht mehr erfüllen, weil sie irgendwie so eine Show auch teilweise sind, aber die liefert er ja gar nicht ab. Also er bringt das hinter sich, ohne dass man denkt, er hat jetzt gar keinen Bock, aber ja, ist da einfach auch, wie ich gesagt habe, so totaler Profi. Und deswegen, also ich glaube, er macht da ja, also er kommuniziert ja auf keine Weise, die irgendwie schadet. Das ist ja schon mal eigentlich gut für einen Trainer. Ja, und intern hat er natürlich den Vorteil, allein aufgrund seiner Sprachen, dass er mit den französischsprachigen Spielern ganz anders umgehen kann. Das Gefühl habe ich schon. Und schafft es bislang sowohl mit altgedienten Spielern wie Christoph Kramer gut umzugehen, als auch die ganz Jungen mitzunehmen. Also die Antwort zu Chiaro Dia gestern auf der Pressekonferenz war ja auch so ausgewogen wieder. Also ja, gar nicht irgendwie, kein pauschales Lob. Natürlich redete ihn jetzt auch nicht in Schutt und Asche. Es war es halt selten so bei Seoane, dass er was sagt und man denkt als Berichterstatter, nee, das, also irgendwie, das habe ich jetzt aber ganz anders gesehen. So, also man kann selten sowas dagegen sagen irgendwie.
Ja, und gleichzeitig wird es dadurch, also ist es schwer, eine Überschrift dann zu finden zu solchen PKs, also eben kurz, um die Hörerinnen und Hörer ins Boot zu nehmen. Er wurde eben gefragt nach Chiaro Dia, der ja jetzt erstmals von Beginn an gespielt hat, wie er die Leistung empfände. Und der Reporter hat dann, wie das oft so üblich ist, so schon mal so eine erste Einschätzung mitgegeben, wie er ihn selber fand, nicht fehlerlos und so weiter. Und dann hat Sejuane gesagt, ja, naja, das gehört halt mit dazu. Und in einem Spiel von Beginn an zu spielen, ist was ganz anderes, als mal für die letzten Minuten zu kommen. Und dann DFB-Pokal ist nochmal was ganz anderes. Hat er so befreit und gut gespielt wie im Training? Nee, hat er nicht. Hat er ganz schlecht gespielt? Nee, hat er auch nicht. Das ist halt, ich glaube, da hat er sogar gesagt, Teil des Prozesses, glaube ich, hat er gesagt.
Natürlich.
Also sprich, es war eine wunderbare einerseits, andererseits Antwort, wo es aber wirklich genauso war, wie du es gesagt hast, dass man sich die ganze Zeit gedacht hat, ja, stimmt, würde ich auch ungefähr so sagen. Ist halt dann extrem schwierig, wenn ich jetzt als Journalist da täglich Artikel drüber machen müsste, da hätte ich dann schon Probleme, weil für dieses einerseits, andererseits ist es schwierig, ein Publikum über einen langen Zeitraum zu begeistern.
Ja, und natürlich keiner, der dem Boulevard da auch irgendwas liefert, aber ich, also aus Trainersicht kann ich mir vorstellen, dass es auch erstrebenswert ist, da nicht dauernd irgendwas zu liefern, was irgendwie ja in griffige Zeilen gepackt werden kann. Deswegen ist es ja aus seiner Sicht halt auch total zielführend.
Und das alles trägt eben dazu bei, dass Borussia Mönchengladbach ganz anders dasteht, als man das vielleicht auch vor der Saison erwartet hätte. Denn wenn ich mich an unser Gespräch im Januar zurückerinnere und wenn ich mich an den Rasenfunk Royal im Mai dann zurückerinnere, da war Gladbach schon so eines der Sorgenkinder dieser Bundesliga, weil man eben zum einen wichtige Spieler verloren hat und eben in der Trainerfrage mehrfach daneben lag und mehrfach korrigieren musste und weil auch die Corona-Pandemie Gladbach zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt getroffen hat. Der Zeitpunkt war für alle schlecht, aber bei Gladbach war es so, gerade irgendwie investiert in Infrastruktur am Stadion, sehr viel quasi in Steine statt in Beine investiert und jetzt, wenn das anfängt, sich auszuzahlen und da müssen ja noch Verbindlichkeiten bedient werden, dann wird erstmal der Spielbetrieb eingestellt und so ein Hotel am Stadion bringt dir gar nichts, weil wenn ich mich richtig an meinen letzten Stadionbesuch erinnere, ist da sonst jetzt auch nicht so arg viel.
Nee, das stimmt, aber tatsächlich, also Steine und Beine sogar. Man hatte in dem Marco-Rose-Sommer, als er gekommen ist, 40 Millionen Euro ausgegeben. Das ist immer noch die höchste Summe, die Gladbach in einem Sommer investiert hat. Hat da vier Spieler für um die 10 Millionen geholt, von denen dann zumindest jetzt Thuram und Benzibaini ablösefrei auch gegangen sind, wo man auch denkt, wenn die Corona-Konstellation anders gewesen wäre, wäre man da nicht in der Lage gewesen, auch mal zu verlängern. Da sind auch viele Fehler natürlich gemacht worden, aber ja, wäre Marco Rose einfach das eine Jahr länger geblieben, wenn er irgendwie so, ne, ist ja glaube ich auch ein Trainer, der das braucht, dass das Stadion voll ist, dass es da Resonanz gibt, irgendwie, der hat da das letzte Jahr dann im leeren Stadion gecoacht, irgendwie, deswegen stimmt es schon, dass das Gladbach zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt erwischt hat, habe ich auch letztens nochmal drüber nachgedacht, wie wäre es wohl weitergegangen, wenn einfach Corona nicht gekommen wäre, Aber jetzt ist ja zum Glück der Ausbruch der Pandemie nicht nur eine Weile schon her, sondern auch das, was wir in Gladbach sehen, hat halt so wenig mit dem zu tun, was wir irgendwie so 19, 20 noch gesehen haben, dass man gar nicht mehr so dauernd vergleichen muss. Das ist alles so neu und anders, dass man, was ja irgendwie auch mal ganz schön ist, die Dinge einfach so an sich selbst bewerten kann und nicht immer so Rückschlüsse oder Bögen spannt in die Vergangenheit.
Ja, aber die Frage stellt sich ja, wo steht denn dann jetzt Borussia Mönchengladbach in der Liga? Weil man war eben gerade dabei, sich finanziell auf ein neues Plateau hochzuheben und das wurde durch Corona, hat man rund 150 Millionen Euro verloren, hat Stefan Schippers dazu gesagt. Da ist jetzt einfach, also er hat so formuliert, wir hatten vor der Pandemie Fett auf den Rippen, von diesem Fett ist einiges abgeschmolzen. Kann man unter anderem am Eigenkapital ganz gut ablesen. Wo steht jetzt Borussia Mönchengladbach? Ich habe manche Fans im Sommer gelesen, die schon richtig Angst hatten, dass eben Gladbach jetzt wieder so zurückfällt in alte Zeiten, auch wirtschaftlich in schwierigere Zeiten. Jetzt haben wir ja gerade auch nur eine Momentaufnahme, sehen aber auch, dass es ja andere Teams gibt, Freiburg, Frankfurt zum Beispiel, Union, klar, die stehen jetzt gerade sehr viel schlechter da, aber die auch finanziell mindestens aufgeschlossen haben zu Gladbach, vielleicht sogar überholt haben. Also Freiburg und Frankfurt ganz sicher, Union wahrscheinlich noch nicht. Wo würdest du Gladbach einsortieren in der Liga?
Ja, es ist relativ schwer. Es, glaube ich, geht am besten mit dem Ausschlussverfahren. Also sie gehören natürlich gar nicht zu denen ganz oben, wo sie ja so ein bisschen angeklopft haben in der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Sie sind aber auch viel solider aufgestellt als Köln, als natürlich die Vereine, die per se viel kleiner sind da unten. Deswegen ist das in der Tabelle schon gerade ganz interessant in der Bundesliga. Ne? Es gibt ja schon sehr die Kräfteverhältnisse irgendwie wieder. Und jetzt geht es eben, also, ja genau, minus Stuttgart, der Ausreißer in die Richtung. Ist die Frage, ob die dann jetzt eben so einen nachhaltigen Weg gehen können, wie Gladbach das dann nach 2011 mal geschafft hat. Das wird spannend zu beobachten. Ja, ich bin letztens so durchgegangen, wer denn jetzt dann die Europacup-Plätze irgendwie klar machen kann die Saison. Und dann kann man ja wahrscheinlich sagen, dass die ersten fünf schon relativ gut vergeben sind. Da würde einen irgendwie schon überraschen, wenn da einer rausrutscht. Aber da bleiben ja immer noch zwei in der Regel, vielleicht sogar drei in diesem neuen System. Und da sehe ich schon kaum einen, wo ich sage, na okay, das ist der natürliche Anwärter auf Platz 6. Die Eintracht vielleicht, hat man lange gedacht, aber die strauchelt jetzt auch extrem. Gladbach hat vielleicht die Chance, sogar vor der Eintracht zu überwintern. Ja, okay, Hoffenheim weiß man nie so richtig, ist auch, elektrisiert die Leute halt auch nicht so, da jetzt irgendwie den Daumen zu heben oder zu senken. Und dann ist es für Gladbach eben total spannend, ob man jetzt in der Lage ist, vielleicht mal doch Union und Freiburg nicht nur jetzt das eine Mal tabellarisch, sondern insgesamt auch wieder hinter sich zu lassen. Das lässt sich aber wahrscheinlich erst so in zwei Jahren bewerten, wenn man dann weiß, was passiert denn in Freiburg, falls sie jetzt einmal ein Jahr nicht Europa schaffen. Das ist ja dann doch immer interessant zu beobachten, was aus Vereinen wird, die das ein paar Mal erlebt haben und dann aber mal nicht. Das hat Gladbach ja auch immer sehr gut verkraftet, zwischendurch mal zwei, drei Jahre nicht Europa zu haben. Ja, und es bewegt sich total in dieser Gemengelage. Und da, glaube ich, kann ich mir noch kein Urteil anmaßen, ob Borussia da jetzt irgendwie bald dann auch wieder vor Freiburg ist, ob das in Freiburg schon alles so gefestigt ist, dass das auch konstant vor Gladbach bleibt. Du hast ja, glaube ich, die Folge jetzt mit Carsten Schröter-Lorenz. Genau. Klar, enorme Entwicklung in Freiburg. Eine, die aber Gladbach ja auch schon mal gemacht hat. Also ist ja nicht so, dass es das nicht gab. Ja, das, glaube ich, lässt sich jetzt noch gar nicht sagen, wo das hingeht. Also sagen wir es so, es hätte diesen Sommer auch wirklich so weitergehen können, dass es bergab geht, wenn man halt schlechte Entscheidungen getroffen hätte, wenn das mit Seoane jetzt nicht geklappt hätte. Klar, ist ja eigentlich auch immer noch früh, so lange ist ja noch gar nicht da. Wenn man strukturell keine gute Entscheidung getroffen hätte, wenn irgendwie zu viele Spieler schon gefloppt wären zum jetzigen Zeitpunkt. Aber so, wie es jetzt sich gerade darstellt, hat man ja das Gefühl, okay, es sollte jetzt auf jeden Fall allein in der Rückrunde auch nicht schlechter werden als in der Hinrunde.
Ja, also mein Gefühl ist auch, dass sich gerade so ein zweiter Block rausbildet, auch wirtschaftlich in der Liga. Das war auch das, was Carsten Schröter-Lorenz in der Folge zum SC Freiburg uns gestern erklärt hat. Es gibt jetzt eben so, also du musst über 100 Millionen Euro Rohergebnis kommen oder Einnahmen, sagen wir jetzt einfach mal so vereinfachend, damit du irgendwie in der Liga bleiben kannst. Alles darunter musst du einfach krass überperformen, um in der Liga bleiben zu können. Ist möglich, aber halt nicht dauerhaft, muss man so sagen. Und dann gibt es quasi jetzt so den zweiten Cut, wenn du um Europa mitspielen willst, dann musst du irgendwie 160, 170, 170 380 Millionen Euro Einnahmen haben, weil da sind nämlich all die Vereine, die du jetzt genannt hast, Frankfurt, Freiburg und Gladbach war da eben, also ich habe jetzt gerade nur die Zahlen von 21, 22, da hatte man 166 Millionen Euro Einnahmen.
Passt. Ja, aber in der Range 160 bis 200 war man eben je nach Erfolg oder Transferlösen, ja.
Genau, und das hat man eigentlich auch immer konstant hinbekommen. Deswegen, ich habe auch die Sorgen geteilt, die einige Fans hatten. Ich glaube, das kam aber immer sehr aus Kaderstruktur und so weiter, weil du hast eben die auslaufenden Verträge gesehen. Hast ja dann gedacht, oh Gott, dann kriegt man dafür ja kein Geld. Und jetzt mussten wir Thüram auch ablösefrei und so weiter und so fort. Und das stimmt zwar, dass einem da potenziell Geld durch die Lappen gegangen ist, so einfach muss man sagen, aber trotzdem steht Gladbach noch eigentlich sehr gut da, wenn man das im Vergleich zu anderen Vereinen sich anguckt. Und ich glaube, das ist einfach der Stand, den man jetzt hat. Es gibt die vorderen fünf, würde ich auch so sehen, die sind auch deutlich weg, also da geht es ja dann irgendwie mit 250 Millionen Euro Einnahmen weiter. Das ist eine ganz andere Liga, aber du hängst in diesem Block drin und was jetzt aber dann das etwas ja, schwer zu kalkulierende ist, ist, du kannst dich dann zwar für Europa qualifizieren in diesem Block, du wirst damit aber gar nicht so viel Geld verdienen. Du kriegst dann mehr Geld über die TV-Geldtabelle. Das hat ja Gladbach auch gespürt. Da ist man ja irgendwie, da ist ein gutes Jahr weggefallen und da hatte man
ja, irgendwie. Da war man ja, glaube ich, zwischendurch mal Dritter sogar.
Genau, genau. Und da hatte Zeitpunkt man 30 Millionen weniger, hatte ja, man quasi ja, 21,
ja,
22.
Genau. Ja, vielleicht da auch noch ein Einblick so in diese Finanzentwicklung. Genau, man bewegt sich total in dieser Range. Hat es ja aber auch geschafft, dass der Kader schon deutlich günstiger jetzt ist als in Champions League Hochzeiten. Das ist ein Vorteil. Und was eine große Chance wird, ist, ob es jetzt im Winter oder wahrscheinlich erst im Sommer ist, wenn Manu Kone dann wirklich mal verkauft werden kann. Das wird ja die erste Einnahme über dann, glaube ich, 15 Millionen Euro seit 5 Jahren. Also Gladbach hat ja immer davon gelebt.
Bei auch den Spielern, die man hatte.
Ja, genau. Und da ist halt keiner wirklich für richtig gutes Geld verkauft worden. Spieler wie Thüram, die schon fast unterschrieben hatten bei Inter Mailand für 37 Millionen, aber dann ablösefrei gegangen sind. Das ist Gladbach alles durch die Lappen gegangen. Und wenn man auch das jetzt im nächsten Schritt clever nutzt, nämlich dieses Geld, was dem Verein da winkt, wirklich in zwei gestandene Spieler plus ein irgendwie Talent investiert und das dann auch zu zwei Dritteln zündet, hat man die große Chance, auch wieder einen Schritt zu machen, ohne irgendwie jetzt riesige Europacup-Einnahmen. Aber man ist eben darauf angewiesen, dass diese Entscheidungen dann auch sitzen, dass die Spieler sich einfügen und natürlich die Entwicklung, über die wir jetzt ausgiebig gesprochen haben, auch zumindest tendenziell so positiv weitergehen.
Mhm. Und dann hätte ich als letzten Punkt noch die Frage, wie das Umfeld das Ganze gerade wahrnimmt. Ich war ein bisschen irritiert darüber, wie viele Plätze noch frei waren jetzt im Achtelfinale gegen Wolfsburg. Klar, Auswärtsblock wieder nicht ausverkauft, aber so wie ich es gesehen habe, auch im Heimbereich einige Lücken. Ist das jetzt nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, weil war halt so kalt und Wolfsburg vielleicht auch nicht der attraktivste aller Gegner, die man kriegen kann? Oder steckt da mehr dahinter?
Auf jeden Fall kein Trend der Abwendung von Borussia Mönchengladbach. Man muss ja dieses Zuschauerthema wirklich sehr durchdifferenzieren, gerade in Gladbach vom Standort her. Man hat dann gegen Hoffenheim 49.000 am Wochenende. Hab gesagt, also wenn Dortmund kommt, sind ja weniger Gladbach-Fans im Stadion, weil dann sind 7.000 Dortmunder da und 47.000 Gladbach-Fans. So waren es eben glatt 49.000 Gladbach-Fans. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und es war auch wirklich verdammt kalt und auch gestern hat es wieder genieselt wie sonst was. Gladbach hat dann tendenziell auch Fans, die von weiter weg kommen, für die das natürlich ein Horror ist, so ein 20.45 Uhr Spiel, das dann um 23.30 Uhr beendet ist nach der Verlängerung. Soweit ich das überblicken kann, es gibt natürlich viele positive Ausreißer, erleiden das aber einige Mannschaften im DFB-Pokal, dass das Stadion da auch mal leerer ist. Klar, wäre es cooler, wenn es 45.000 wären, aber da ist auch halt, ne, Wolfsburg war gerade erst da und es ist Wolfsburg und dann ist demnächst jetzt noch ein Bundesligaspiel gegen Bremen und wenn man annimmt, also es geht ja jetzt um die Leute, die so 3-4 Mal im Jahr ins Stadion gehen, die jetzt nicht gekommen sind, sondern sich für was anderes entschieden haben. Wenn man es ne total ausdifferenzieren, die haben dann halt schon jetzt die Karte für Bremen in 2 Wochen gekauft, die haben sich da entschieden, da gehe ich hin und die haben jetzt nicht vor 4 Wochen nach der Auslosung gesagt, mein 1 von 3 Spielen, die ich im Jahr jetzt sehe, ist jetzt Wolfsburg Dienstagabend im DFB-Pokal. Ne? Und ja, das ist glaube ich dann, also es wäre wirtschaftlich besser, wenn es dann 10.000 mehr wären im Pokal, aber was die Stimmung und den Support angeht, hat das dem gar keinen Abbruch getan, weil der Kern, der da ist, ist das ist, glaube ich, auch noch, weil wir das noch nicht gesagt haben, sehr wichtig, trägt diesen ganzen Weg auch wirklich beeindruckende Art und Weise mit. Also da gab es außer nach der Derby-Niederlage in Köln nach keiner Niederlage irgendeinen Unmut, wirklich auch eine extreme Aufmunterung, Support und alles. Das ist wirklich beeindruckend und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, weil das der Mannschaft von Beginn an sehr viel Vertrauen gegeben hat, Ruhe gegeben hat. Dann auch nicht nach so einer Enttäuschung wie gegen Köln dann im nächsten Spiel gegen Heidenheim irgendwie bibbern zu verlieren, sondern irgendwie sich da zu einem Sieg zu retten. Mhm. Also ne, wir haben schon über viele, ich habe das Wort schon oft benutzt, Mosaiksteine gesprochen und da ist diese Stimmung im Umfeld, dieser Rückhalt der Fans auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Genau, du hast dann selber die Kurve gemacht, auf die ich dich noch schieben wollte. Also die, also das sollte jetzt nur der Aufhänger sein, die Besuchszahlen gegen Wolfsburg. Mir sind da die ganzen, da kommt ja auch dazu, dass es im Free TV zu sehen war. Das musst du halt
ja,
auch
das,
mit rein.
Ja, das ist auch noch. Aber gut, da hat es ja auch keiner geguckt, wenn ich die Zahlen sehe von.
Die Verlängerung schon. Die Verlängerung
ja, genau. Schon. Nee, ich finde das nur immer so, ne? Dieses, das ist irgendwie, das ist aber auch wieder bei Twitter so überrepräsentiert, dass die Leute sich da den Mund zerreißen über Zuschauerzahlen und wer kriegt das Stadion wie voll. Irgendwie, deswegen wollte ich jetzt nur einmal kurz einordnen, wie differenziert das ist. Ich weiß, im Rasenfunk kann man das ja.
Ja, hier haben wir die Zeit dafür. Ich bin ganz ehrlich, ich bin noch positiver gestimmt, was Gladbach angeht, als vor der Aufnahme, wo ich mir schon gedacht habe, Max, erinnere dich dran, es war in dieser Saison nicht alles so gut, als ich mich vorbereitet habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die ganz großen Ängste, die man hatte, und im Nachhinein waren sie vielleicht auch zu irrational, weil man vielleicht auch zu sehr gedacht hat, wenn jemand wie Benzebaini zum Beispiel geht oder, also das wichtigste Thema waren immer die auslaufenden Verträge. Oh Gott, Virkus hat so und so viele auslaufende Verträge. Verträge, Verträge, Verträge. Das wurde, ich glaube, diese Angst war einfach ein bisschen zu groß, weil man nicht vorher ahnen konnte, voraussagen konnte, dass so eine Mischung aus Spielern, Neuzugänge, junge Talente und Leute, die auf einmal eine Rolle spielen, die man ihnen so vorher nicht zugetraut hätte, dass die das alle gemeinschaftlich auffangen und dass man jetzt aber bis auf Player und Rocco Reitz eigentlich kaum jemanden hervorheben kann, wo man sagen kann, oh Gott, wenn der jetzt geht, also du sprichst von Manu Kone, dass der vielleicht wechselt, klar, wäre schlecht, wenn man es jetzt nicht wirtschaftlich
ja,
sieht.
Ja, aber das ist, jeder weiß, das wird passieren, Frage genau. Ist wann und dann gibt's Geld und dann geht's weiter. Also so,
das ist Zakaria ja 2.0 eigentlich.
Ja gut, ja genau, im besten Fall verletzt er sich nicht schwer und geht dann nur für 5 Millionen, ja.
Ja, okay, stimmt, ja, das ist natürlich ein Punkt. Aber das ist, also insgesamt muss man sagen, vielleicht war dann auch jetzt so im Nachhinein, hat man sich da vielleicht auch ein bisschen zu verrückt gemacht, auch wenn es schwer abzusehen war. Und gleichzeitig ist aber jetzt auch klar, Gladbach wird jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, die werden auch nochmal Probleme bekommen. Vielleicht kriegen wir sogar mal irgendwann eine Emotion von Gerardo Seoane auf einer Pressekonferenz. Also es ist schon noch alles in der Schwebe, aber alles ja, auch nicht ganz so wild, ganz so heiß gekocht, wie wir es die letzten Monate vielleicht gemacht haben.
Genau, und du sagst, du bist jetzt positiver gestimmt als vorher. Ich will auf jeden Fall auch nicht, dass es rüberkommt, als wenn ich jetzt ein Bild skizziere, Borussia greift in 2 Jahren definitiv die Champions League wieder an. Das auch nicht, aber ich kann ja auch nur das bewerten, was ja auch wir bei der Rheinischen Post sehr eng und intensiv verfolgen, mit durch viele Gespräche auch vor Ort und also bei jedem Spiel und so weiter. Und wenn ich das einfach nehme, ne, nochmal das Wort Mosaiksteine, einfach so viele verschiedene Dinge, wo es Trends gibt und seien es eben nur ganz kleine, wenn man das eben alles zusammenfügt, dann ergibt sich dieses Bild, dann kann ich nichts anderes sagen, als dass man zum jetzigen Zeitpunkt Anfang Dezember, glaube ich, einfach nicht mehr erwarten konnte und insgesamt auch als Borussia Mönchengladbach froh sein kann, dass es bislang so gelaufen ist.
Ich glaube, das fasst es ganz wunderbar zusammen. Ach, Yannick, das hat wie immer große Freude gemacht. Und das habe ich mir auch nochmal vor dieser Sendung gedacht, weil ich eben geguckt habe, gibt es entscheidend auf dem Platz eigentlich noch? Also das Blog und so weiter, von dem du ja herkommst und so weiter. Das ist einfach so schön, dass nach all der Zeit du immer noch manchmal im Rasenfunk auftauchst und dass du da jetzt auch bei der Rheinischen Post gelandet bist und so weiter und so fort. Ganz persönlich, es freut mich mega, dass wir.
Das ist eine lange Zeit. Wir haben das Frauenpokalfinale 2010 haben wir geguckt.
Und weißt du, wen wir da im Stadion gesehen haben, ich zum ersten Mal?
Alex Popp.
Genau.
Ja.
Korrekt. Ach, das war so schön. Und dann haben wir abends doch das Männerfinale dann geguckt. Das war Bayern gegen Werder, Bremen. Wo der liebe Medispolis noch mit dabei war. Ach, das.
Langes her, ja.
Aber wirklich, ey, irgendwann werden wir auch so alte Säcke, die nur noch im Gestern leben und die nur sagen, ach, damals, das war noch Fußball, das war noch Podcast, werden wir irgendwann sagen. Yannick, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk, hatte wie immer Freude gemacht.
Sehr gerne, ich hoffe bald wieder.
Ja, wenn es nach mir geht, jederzeit wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer der Hinweis, alles, was wir hier machen im Rasenfunk, ist allein von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr erfahren, wie man uns unterstützen kann. Unter kiosk.rasenfunk.de könntet ihr euch auch was unter dem Weihnachtsbaum legen vom Rasenfunk. Und wenn ihr wollt, wenn ich das vielleicht hier kurz erwähnen darf, ihr dürft euch auch gerne aus Liebe zum Spiel besorgen. Das Buch, das ich geschrieben habe über die Geschichte von Uli Hoeneß und die des deutschen Fußballs. Wenn ihr wollt, sogar mit persönlicher Widmung. Ich werde es verlinken in den Shownotes, wo ihr das dann bestellen könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt dem Rasenfunk treu und vor allem gesund. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.